Der heutige Predigttext ist die Versuchung von Jesus, wie ihn der Teufel versucht. Wir haben die Lesung bereits gehört. Liebe Gemeinde, die Fastenzeit, ich habe es am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt, ist eine Einladung, um Gott tiefer zu begegnen. Wir verzichten auf das eine oder andere, um Gott auf vertiefte oder neue Weise zu begegnen, einen Fokus auf ihn zu kriegen. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Ich kann auf Fernsehen mal verzichten oder generell weniger das Handy zur Hand nehmen. Fasten heißt aber auch, dass ich auf Essen verzichte und dass das unser Gebetsleben unterstützt. Aus genau solch einer Fasten- und Gebetszeit kommt jetzt Jesus. Aber er hat es 40 Tage lang getan. Der Vater im Himmel hatte ihm bei seiner Taufe zugesagt: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott hat seine Güte über ihm ausgesprochen und dann geht Jesus in diese Fasten- und Gebetszeit hinein. Und jetzt könnte man sagen, und dann, wie geht es dann weiter? Und es ist spannend, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt und er dort vom Teufel verführt und versucht werden soll. Wir werden heute etwas über den Teufel und über das Böse lernen, denn bei dem ist immer der Name auch das Programm. Er hat verschiedene Namen und er tritt hier in drei verschiedenen Namen in dieser Geschichte auf. Er ist der Versucher. Ist der Durcheinanderbringer, ist der Lügner. Er kann nichts anderes als lügen. Das ist sein Wesen. Und er versucht uns von Gott wegzulocken. Das Erste, worüber ich mit euch reden will, ist, dass wir Versuchung verstehen. Was ist denn überhaupt eine Versuchung, wenn wir das Wort hören? Eine Versuchung, die bringt uns vom Weg mit Gott ab. Jetzt seid ihr gerade nicht auf dem Weg im Urlaub, aber vielleicht kommt es ja mal wieder vor. Stellt ihr so eine längere Autofahrt vor. Also wo du auch auf größeren Straßen unterwegs bist, wo du auf der Autobahn bist. Und da gibt es ja an verschiedenen Stellen Autobahnkreuze, wo du sehr genau aufpassen musst, dass du nicht falsch abbiegst oder auf die falsche Strecke irgendwie kommst. Weil es dann auch nicht so leicht zurückgeht. Wenn du so die Idee hast, na eigentlich müsste ich jetzt mal auf Toilette oder da ist ein McDonald's-Zeichen, ich will da mal anhalten und bräuchte kurz was zu essen und biegst da ab und dann kommst du aber nicht zurück dahin auf die Autobahn, wo du eigentlich hin willst. Da ist es vorbei. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, auch in Versuchungen, wo das drinsteckt. Es gibt so Autobahnauffahrten, wo du, wenn du auf deiner Autobahn bleiben willst, musst du so leicht abbiegen, wo du so 3-4 Spuren hast und du willst auf deiner Autobahn bleiben und musst aber die ganz rechte Spur nehmen. Aber der große Strom, ne, der geht auf diesen 3 Spuren weiter. Und wenn du nicht aufpasst, weil du jetzt schon 200 Kilometer in die eine Richtung gefahren bist, du gehst mit dem Strom und es ist aber der falsche Weg. Auch das ist eine Art von Versuchung, mit dem Strom, mit allen mitzuschwimmen und du kriegst gar nicht mit, dass dein Weg mit Gott eigentlich ein anderer ist. Ich habe in der Zeitung vorgestern gelesen, in Thüringen stand dort von einem Mann eine Gerichtsverhandlung drin, der ist betrunken ins Auto gestiegen, losgefahren, Führerschein hat er sowieso nicht gehabt, und dann gab es eine Kurve, wo er sowieso auch noch schnell, zu schnell war und er trifft ein anderes Auto, ein weiteres Auto wird in diesen Unfall verwickelt und es gibt 7 Tote. Er selbst kommt mit dem Leben noch davon. Es gibt Situationen im Leben, da gibt es einen zu spät. Da gehen auch Dinge nicht wiederherzustellen oder wieder gut zu machen. Die Ausfahrt ist dort sprichwörtlich genommen. Einer Versuchung zu erliegen, von Gott wegzukommen, heißt ganz einfach, die falsche Ausfahrt zu nehmen, obwohl wir es besser wissen. Und das bringt mich zu dem Zweiten. Welche Arten von Versuchungen gibt es denn überhaupt? Jesus begegnet selbst genau 3 Versuchungen. Nach 40 Tagen Fasten, das ist uns verständlich, hat auch Jesus Hunger. Hier wird Jesus ganz menschlich in Matthäus 4 vorgestellt. Warum geschieht diese Versuchung an Jesus? Dazu gibt es eine Antwort im Hebräerbrief Kapitel 2. Dort heißt es, denn worin Jesus selber gelitten hat und wo er versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. So wie Jesus sich taufen lässt, obwohl er sündlos ist und sich damit uns gleichstellt und gleichmacht, in unsere Tiefen hinabsteigt, so geht er auch in die Versuchungen hinein, dass er uns in Versuchungen helfen kann. Jesus steigt hinab in die Gefährdungen des Menschen. Und dabei ist diese Versuchung nicht ohne Grund in der Wüste. Die Wüste ist das absolute Gegenbild von dem schönen Garten, von dem Paradies. Diese Versuchung ist das Gegenbild von dem, was im Garten Eden passiert ist, als Adam und Eva ungehorsam wurden und damit ja, das Böse seinen Lauf nahm. Und Jesus dreht die Uhr zurück, indem er gehorsam lernt, indem er das, was verloren gegangen ist, das Paradies wieder anfängt, es wieder herzustellen. Der Teufel setzt beim Hunger an und stellt Jesus in Frage. In seiner Frage, du kannst jetzt aus diesen Steinen hier Brot machen, steckt schon ganz viel Spott drin. Und er fordert von Jesus, du kannst doch alles, hast doch Hunger. Dann mach jetzt aus diesen Steinen Brot. Und da steckt schon eine andere ganz tiefe Frage mit drin. Wenn wir an einen guten Gott glauben, der sich um die Menschen kümmert, warum müssen dann so viele Leute in der Welt Hunger leiden? Könnte Gott nicht einfach allen zu essen geben, wenn er doch so gut ist? Könnte es Jesus jetzt nicht in diesem Moment, er ist doch der Erlöser. Und damit fordert ihn der Teufel heraus. Aber es ist manchmal auch eine Frage von Zeitpunkt und Gehorsam. Ein paar Geschichten weiter. Später im Matthäus-Evangelium wird ja Jesus als der beschrieben, der tatsächlich die Menschen satt machen kann. Es werden zwei Wunder beschrieben, nämlich, dass er 4.000 und 5.000 Menschen satt machen kann. Ein Brotwunder. Und das letzte Brotwunder, das beim Abendmahl geschieht, als Jesus das Brot bricht und dann sagt, seht, das ist mein Leib für euch gegeben. Tut es, wenn ich nicht mehr bei euch bin und ihr werdet mir im Abendmahl immer wieder begegnen. Jesus sagt damit, es braucht die richtige Ordnung im Leben. Wir brauchen ein Leben mit Gott. Und natürlich ist Essen keine Nebensache. Deswegen beten wir im Vater unser ja auch um das tägliche Brot, um das tägliche Essen für unser Leben. Aber, und das ist die Antwort von Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir leben von dem, was Gott uns gibt. Der Jesuit Alfred Delp, der von den Nazis hingerichtet wurde, sagt, Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die ungeheuchelte Anbetung. In allererster Linie leben wir vom Gehorsam zu Gottes Wort. Der Teufel lässt es nicht dabei, er führt weiter, er macht eine zweite Versuchung. Es ist eine Art Vision, in dem der Teufel Jesus in die heilige Stadt führt. Nach Jerusalem und dort an den heiligsten Ort, nämlich an den Tempel, wo die Juden alle angebetet haben und sagen, da ist Gott wirklich. Und er stellt ihn dort aufs Dach. Und der Versucher, der Lügner, der kann sogar die Heilige Schrift, der kann sogar die Bibel ins Feld führen. Er sagt aus Psalm 91, den wir heute schon miteinander gebetet haben, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel kann also auch als Theologe auftreten, als Schriftgelehrter und das Wort Gottes verdrehen und sagen, könntest du doch jetzt springen. Der russische Schriftsteller Wladimir Solowjew hat ein kleines Büchlein geschrieben, eine kurze Erzählung vom Antichristen. Da hat er eine Vision fürs 21. Jahrhundert entworfen, wo der Antichrist auftritt und die Welt verführt. Dort lädt er einen Ehrendoktor aus der Theologischen Fakultät aus Tübingen zu sich ein, um mit ihm zu sprechen. Und er ist ziemlich angetan von dem, was der Antichrist zu sagen hat, weil er sich von allen religiösen und frommen Gedanken verabschiedet hat, der Theologe, weil er sagt, es passt nicht mehr in unsere Zeit rein. Das ist jetzt kein Nein gegen jede wissenschaftliche Bibelauslegung, aber es ist doch auch ein Aufzeigen einer Gefahr, dass auch gelehrte Leute, die auch an Universitäten lehren, das Wort Gottes ernst zu nehmen haben und nicht den modernen Maßstäben zu unterwerfen haben. Letztlich ringt der Teufel mit Jesus um die Frage, bist du wirklich Gottes Sohn, der Sohn des lebendigen Gottes? Und im tiefsten geht es in dieser Versuchung um die Rebellion gegen Gott, um die Auflehnung gegen Gott. Gott muss sich meinen Regeln unterwerfen. Deswegen sagt er, spring runter. Ich habe dir noch eine Bibelstelle gebracht. Die Engel werden dich schon retten. Das ist Hochmut. Christus wird sich als der Sohn Gottes und als der Messias erweisen, indem er in den Tod geht, natürlich. Aber auf ganz andere Weise. Wird Gott gehorsam, indem er predigt, den Willen und den Weg Gottes aufzeigt, die Leute ihm nicht glauben, ihn verurteilen und es führt ihn ans Kreuz, wo er zum Erlöser für uns wird, am Kreuz für die Sünden der Welt stirbt. Der dritte und die letzte Versuchung ist der Höhepunkt. Es geht um die Frage nach Macht. Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt. Und er bietet ihm an, jetzt kannst du König werden. Es gehört dir alles. Na Jesus, was könntest du nicht alles tun, wenn du alle Macht hättest? Macht ist doch nichts Schlechtes. Und Jesus lehnt ab. Und er lehnt wieder ab mit einem Schriftwort, in dem er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Zur Zeit Jesu hatten die Juden eine Erwartung auf den Messias. Und der Messias wird Kraft und Macht haben. Und sie wollten, dass endlich der Messias kommt und die Römer aus dem Land treibt. Und in der Passionsgeschichte etwas später gibt es eine schöne Gegenüberstellung. Da wird Jesus hingestellt, der vor der Verurteilung steht. Und Pilatus tut so oder bietet es an, dass dafür ein anderer Gefangener freigegeben werden kann, der Barabbas. Das ist ein Verurteilter, der auch so eine Art Messias ist. Barabbas heißt übrigens Sohn des Vaters. Barabbas, der als Widerstandskämpfer einen Aufstand geprobt hat. Er wollte die Macht an sich reißen. Wen wollen die Menschen freilassen? Barabbas wird freigelassen und Jesus wird verurteilt und es scheint so, als ob Gott ohnmächtig ist. Und das ist die Lüge der Versuchung. Denn die Geschichte geht ja anders aus. Wenn wir ans Ende von Matthäus schauen, ist einer der letzten Sätze, die Jesus sagt, Jünger, kommt zu mir, ich will euch einen Auftrag geben, Tauf- und Missionsbefehl. Und dort sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus musste sterben und durch den Tod hindurchgehen, um dann alle Macht im Himmel und auf Erden zu haben. Papst Benedikt XVI. Schreibt, ohne den Himmel bleibt irdische und politische Macht immer zweideutig. Nur indem Jesus durchs Kreuz hindurchgegangen wird, steht diese Macht unter Gottes Segen. Nur durch das Kreuz entsteht rettende Gemeinschaft. Jesus besteht diese drei Versuchungen. Jetzt komme ich zum letzten. Wie wir Versuchungen überwinden. Wie es für uns ganz persönlich ist in den Versuchungen, in denen wir stehen. Ich habe mit dem Bild von der Autobahn begonnen, dass eine Versuchung etwas ist, wenn wir ihr erliegen, dass wir wie von der Autobahn an der falschen Stelle abfahren. Und es gibt dann kein Zurück. Versuchung ist und bleibt eine Gefahr, solange wir auf dieser Welt leben. Für uns heißt es und erinnert uns diese Geschichte daran, dass wir wachsam sein sollen, uns nicht betrügen lassen. Paulus ermutigt die Gemeinde in Korinth im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Versuchungen werden kommen in das Leben eines Christen hinein. Das wird so eine innere Stimme sein, die ruft, nimm das, das brauchst du jetzt. Tu dir was Gutes. Es wäre doch so schön. Es klingt so ähnlich wie, mach die Steine zu Brot. Wir dürfen lernen, Versuchungen durch Christus zu bestehen. Das Erste, ich habe 4 Gedanken dazu für dein Leben. Der Heilige Geist, der führt auch in Prüfungen hinein. Jesus hat gefastet und gebetet, der Heilige Geist führt ihn in die Wüste. Gott lässt Versuchungen zu. Und jetzt kommt aber das große Aber. Der Versucher versucht uns. Es ist der Teufel. Es ist nicht Gott, der dich mal versucht und herausfordert, um zu gucken, bleibst du noch auf dem Weg. Der lässt es zu. Aber der Gegner, der Durcheinanderbringer, ist der Teufel. Fliehe du zu Gott hin. Das Zweite, Jesus hat 3 Versuchungen des Teufels abgewehrt. Er hat durch seinen Gehorsam etwas wiederhergestellt. Im Garten Eden ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbrochen. Adam und Eva haben sich versuchen lassen, haben gelogen. Seitdem ist die Sünde in der Welt. Das ist ganz menschlich. Aber Jesus hat etwas geschafft, nämlich die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen, weil er treu war. Das Dritte, immer wenn du in Not bist, in der Versuchung bist, fang an zu beten. Bei Jesus ist Schwäche und Hilflosigkeit nichts Anstößiges, dass du dich entschuldigen müsstest dafür. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben es vorhin schon mal gehört, wir haben nicht einen hohen Priester, damit ist Jesus gemeint, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus ist durch die Versuchung durchgegangen, damit er dir helfen kann. Und das Vierte, obwohl der Teufel die Absicht hat, uns von Gott zu entfernen, von der Autobahn abzubiegen, geschieht bei einer bestandenen Versuchung etwas ganz anderes, nämlich unser Glaube wird gestärkt. Wir lernen, neu auf Jesus zu schauen, weil wir merken, wir können nicht aus eigener Kraft leben und glauben. Aber Jesus hilft uns. Das Ende ist, der Satan hatte Jesus gelockt, dass wenn er vom Tempel springt, werden ihm die Engel dienen. Und Jesus widersteht dem. Er widersteht 3 Versuchungen. Und dann flieht der Satan. Der Teufel geht weg. Und wie endet die Geschichte? Gott schickt seine Engel und sie dienen Jesus. Gott steht treu zu seinem Wort. Und manchmal lockt die Versuchung, es brauchst du jetzt und du müsstest nur 10 Minuten länger aushalten. Aber Gott hilft gerade rechtzeitig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.